بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, meine lieben kleinen Geschwister im Islam. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil der Geschichte unseres geliebten Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Möge Allahs Segen und Frieden auf ihm sein. Na, könnt ihr euch noch an den ersten Teil erinnern? Lasst uns noch einmal zusammen überlegen, was wir da alles schon erfahren haben. Wisst ihr noch? Wir haben erzählt, wie Hajar und Ismail sich im Tal von Mekka niedergelassen haben, wie die Quelle Samsam entstand und wie Ibrahim zusammen mit seinem Sohn Ismail die Kaaba erbaut haben. Dann haben wir erzählt, wie Ibrahim die Menschen zur Pilgerfahrt nach Mekka gerufen hat und wie er die Menschen gelehrt hat, Allah, den einzigen wahren Gott, alleine anzubeten. Im Laufe der Zeit vergaßen die Menschen jedoch, was Ibrahim ihnen beibrachte, und sie fingen an, wieder falsche Götter neben Allah, dem einzigen wahren Gott, anzubeten. Sie brachten Götzenbilder nach Mekka und stellten sie neben der Kaaba auf. Was haben diese Menschen nur für ein Unheil angerichtet? Welch übles Verbrechen haben sie gegen Allah verübt? Es war wirklich an der Zeit, dass dieses Unrecht beseitigt würde. Nach dem Tode Ismails verloren die Jurhum eines Tages die Herrschaft über Mekka an die Khuza'a, einen anderen Stamm. Bevor sie aber die Stadt verließen, nahmen sie die Schätze der Kaaba, schmissen sie in den Samsambrunnen und schütteten diesen anschließend mit Sand zu, bis dieser nicht mehr zu sehen war. Wenn sie die Stadt schon aufgeben mussten, dann sollte wenigstens kein anderer von den Schätzen der Kaaba und dem Samsamwasser profitieren. Und so blieb die Samsamquelle verschollen und geriet in Vergessenheit. Die Jahrhunderte vergingen und immer wieder wechselte die Herrschaft über die Stadt, bis sie eines Tages von den Quraysh bevölkert und regiert wurde. Im 5. Jahrhundert hieß der Herrscher über Mekka Qusay ibn Kilab. Dieser war ein direkter Nachkomme Ismails. Unter seiner Herrschaft lebten die Bewohner von Mekka in Zufriedenheit. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden dort richtige Häuser gebaut, denn bisher lebten die Menschen noch in Zelten. Qusay ließ auch eine Art Rathaus bauen, in dem über alle wichtigen Angelegenheiten beraten wurde. Und zu den wichtigsten Angelegenheiten der Stadt Mekka gehörte die Verwaltung der Kaaba. Da gab es gleich mehrere Aufgaben zu bewältigen. Die wichtigste Aufgabe war die Versorgung der Pilger mit Wasser, was gar nicht so einfach war, denn der Samsambrunnen war ja verschüttet und keiner wusste, an welcher Stelle er sich befand und wo man hätte graben müssen. Also musste das Wasser von weit entfernten Orten hergeschafft werden. Auch mussten die Pilger mit Essen versorgt werden. Zu diesem Zweck verpflichtete Qusay die Quraysh, diese Aufgabe gemeinsam mit ihm zu bewältigen. Nach dem Tode Qusays wurden diese Ämter alle an seine Söhne übertragen, und später übernahm sie dann Abdul Muttalib, sein Urenkel. Abdul Muttalib war ein hübscher, kräftiger Mann. Er hatte ein freundliches Wesen und war ausgesprochen großzügig. Sein Sohn Harith half ihm bei der Beschaffung des Trinkwassers und arbeitete sehr, sehr hart. Es schmerzte Abdul Muttalib zu sehen, wie sehr sich sein Sohn abmühte. Ach, wäre doch der Samsambrunnen nicht verloren gegangen. Abdul Muttalib dachte immer häufiger an die verlorene Quelle aus alter Zeit. Wenn man diese nur wiederfinden könnte. Mit ihrer Hilfe wäre es viel leichter, die Pilger zu tränken. Eines Nachts träumte Abdul Muttalib von einer Stimme, die ihn aufforderte, nach dem Samsambrunnen zu graben. In den beiden nächsten Nächten hatte er den gleichen Traum. »Grabe nach Samsam«, sprach die Stimme. In der 4. Nacht fragte Abdul Muttalib. »Und wo finde ich Samsam?« Da beschrieb ihm die Stimme die genaue Lage des Brunnens. Am nächsten Morgen stand er mit seinem Sohn Harith nicht weit von der Kaaba entfernt, genau zwischen zwei Götzenfiguren, und grub ein großes Loch in die Erde. Als die Quraysh dies sahen, waren sie empört. Wie konnten die beiden es wagen, genau zwischen ihren Götzen ein Loch zu graben? Noch dazu an der Stelle, an der sie ihnen für gewöhnlich ihre Opfer darbrachten. Sofort eilten sie heran und stellten Abdul Muttalib zur Rede. »O Abdul Muttalib, was fällt dir ein, an dieser Stelle ein Loch zu graben? Hast du keinen Respekt vor unseren Göttern?« Abdul Muttalib aber kümmerte sich nicht um ihre falschen, wertlosen Götzen. Fest entschlossen verkündete er, »Ich grabe nach Samsam.« Daraufhin versuchten die Quraysh, ihn an seiner Arbeit zu hindern. Doch seinem Sohn Harith gelang es, ihn vor den Händen der Quraysh zu beschützen. Plötzlich stieß Abdul Muttalib auf etwas Hartes. Er grub schneller, und nach einigen Schaufelheben wurde ein großer Ring aus Steinen sichtbar. Der Brunnen! Er hatte den Samsambrunnen wieder ausgegraben. Dieses Ereignis sorgte für ein großes Aufsehen unter den Quraysh. Sogleich beanspruchten sie einen Anteil an dem Brunnen. Doch Abdul Muttalib ließ sich auf keine Diskussion ein. Schließlich lag die Tränkung der Pilger in seiner Verantwortung, und zu diesem Zweck wollte er die Quelle verwenden. So arbeitete er weiter daran, den Brunnen so weit auszugraben, bis er sein Wasser wieder freigeben würde. Er grub und grub. Doch bevor er auf das Wasser stieß, fand er noch etwas ganz anderes. Auf dem Grund des Brunnens stieß er auf einige Gegenstände, die ganz und gar mit Staub bedeckt waren. Dort lagen Gefäße, Schwerter, Rüstungen und Figuren. Abdul Muttalib strich mit seiner Hand darüber. Was er unter der dicken Staubschicht entdeckte, war nichts anderes als pures Gold. Für einen Moment stand Abdul Muttalib wie angewurzelt da. »Gold!« schoss es ihm durch den Kopf. »Dies musste der Schatz der Kaaba sein, von dem er schon früher einmal gehört hatte.« Und genau so war es auch. Abdul Muttalib hatte gleich zwei Schätze auf einmal entdeckt. Als erstes das kostbare Samsamwasser und dann noch den Schatz der Kaaba. Und beides verwendete er auf die beste Art und Weise. Der Samsambrunnen half seinem Sohn Harith nämlich fortan bei der Tränkung der Pilger und stellte eine große Erleichterung dar. Nicht mehr länger musste das Wasser von so weit hergebracht werden, da sich der Samsambrunnen ja direkt bei der Kaaba befand. Auch den Goldschatz verwendete Abdul Muttalib für einen guten Zweck. Aus einem Teil von ihm ließ er eine neue goldene Tür für die Kaaba schmieden. So kehrte der Schatz an seinen Ursprungsort zurück. Abdul Muttalib bekam hiernach noch viele Söhne, die ihn bei der Durchführung seiner Ämter tatkräftig unterstützten. Der jüngste von ihnen hieß Abdullah und war ihm besonders ans Herz gewachsen. Als Abdullah alt genug und ein hübscher junger Mann geworden war, heiratete er eine der edelsten jungen Frauen unter den Quraysh. Ihr Name war Amina. Es dauerte nicht lange, da erwarteten sie zusammen ein Kind. Und während das Kind im Bauch seiner Mutter Amina heranwuchs, mehrten sich die Anzeichen dafür, dass es sich hier um ein ganz besonderes Menschenwesen handeln würde. Aber dazu werden wir inshallah später noch kommen. Im gleichen Jahr, in dem Amina auf die Geburt ihres Kindes wartete, kam es in Mekka zu einem großen Ereignis. Wie ihr ja bereits schon wisst, war Mekka schon vor der Geburt des Propheten die wichtigste Pilgerstätte in ganz Arabien. Von überall her kamen die Menschen, um die Kaaba zu besuchen. Die Quraysh freuten sich natürlich sehr über die Beliebtheit ihrer Stadt und auch über die vielen Besucher, die so viele wertvolle Gaben und Geschenke mit sich brachten. Schließlich hing ihr Reichtum von ihren Gästen ab, die nicht nur Geschenke brachten, sondern den Quraysh auch ihre Waren abkauften und dadurch ihr Geld bei ihnen ließen. Denn Makka hatte durch die Kaaba nicht nur eine große religiöse Bedeutung, sondern war gleichzeitig auch eine blühende Handelsstadt, in der gekauft und verkauft wurde. Viele Händler kamen in großen Karawanen und brachten ihre Waren zum großen Markt nach Makka. Und davon profitierten die Quraisch nicht schlecht. Aber nicht jeder freute sich über die Beliebtheit Makkas, denn es gab auch einige Neider, welche den Quraisch ihr Glück nicht gegönnt haben. Unter diesen Neidern war ein Mann namens Abraha. Abraha war ein Statthalter des abessinischen Königs und hielt das südlich gelegene Jemen besetzt. Er betrachtete das rege Treiben in Makka mit neidischen Augen und wünschte inständig, diesem ein Ende setzen zu können. Eines Tages kam er auf folgende Idee. Wie wäre es, wenn ich hier im Jemen eine so großartige Kirche erbauen ließe, dass sich am Ende keiner mehr für die Kaaba interessiert und die Menschen in Zukunft meine Kirche, anstatt die Kaaba besuchen kommen? Schon wurde der Plan in die Tat umgesetzt. Abraha verpflichtete viele Arbeiter und ließ das teuerste und edelste Baumaterial heranschaffen. Unbarmherzig trieb er die Arbeiten voran, bis die Kirche fertiggestellt war. Voller Erwartung blickte er der kommenden Pilgerzeit entgegen und stellte sich schon auf einen großen Andrang ein. Doch als nun die Pilgerzeit eintraf, musste er mit ansehen, wie die großen beladenen Karawanen aus dem Süden an seiner Kirche in Richtung Makka vorbeizogen. Niemand interessierte sich für den neuen Bau. Vielmehr hielten die Araber der Kaaba die Treue und gingen wie gewohnt nach Makka. Abraha platzte beinahe vor Wut und Eifersucht. Er verfluchte die Kaaba und schwor sich, nicht eher zu ruhen, bis er diese zerstört hatte. Kurzerhand stellte er ein großes Heer auf und zog mit dem Heer in Richtung Makka. An die Spitze des Heeres hatte er einen mächtigen Elefanten gestellt. Dieser sollte genug Kraft haben, die Kaaba einzureißen und zu zerstören. Nach einem langen Marsch durch die Wüste erreichten sie schließlich den heiligen Bezirk von Makka. Um die Stadt herum weideten die Quraisch ihre Viehherden. Abraha erbeutete sie allesamt und nahm sie einfach an sich. Unter den Tieren befand sich auch eine große Herde Kamele, die Abdul-Muttalib gehörten. Es waren an die 200 Tiere. Als Abdul-Muttalib davon erfuhr, dass Abraha seine Kamele geraubt hatte, ging er mit einem seiner Söhne zu Abraha, welcher mit seiner Armee immer noch vor der Stadt lagerte. Abraha war beeindruckt von der Erscheinung Abdul-Muttalibs und deshalb auch einverstanden, mit ihm zu verhandeln. Doch Abdul-Muttalib forderte lediglich seine 200 Kamele zurück, die Abraha ihm gestohlen hatte. Abraha war schockiert. »O Abdul-Muttalib, ich bin gekommen, um die Kaaba zu zerstören, und du denkst nur an deine Kamele?« Ganz ruhig antwortete Abdul-Muttalib, »Ich bin der Hüter meiner Kamele. Die Kaaba, das Haus Allahs, hat ihren eigenen Hüter, der sie beschützen wird. Niemand wird die Kaaba gegen mich und meine Armee beschützen können«, rief Abraha ihm zu. »Es wird sich schon zeigen, was zwischen dir und dem Herrn der Kaaba passieren wird«, entgegnete Abdul-Muttalib ruhig und verließ würdevoll das Lager, indem er seine Kamele mit sich nach Mekka zurückführte. Abraha war verunsichert. Irgendwie hatte ihm die Begegnung mit Abdul-Muttalib Angst gemacht. Doch er ließ sich nichts anmerken, sondern sammelte vielmehr sein Heer zusammen und versetzte es kurzerhand in Kampfbereitschaft. Abdul-Muttalib wusste, dass die Quraisch nicht in der Lage wären, sich gegen Abraha und sein Heer zu verteidigen. Als er in die Stadt zurückkam, rief er die Bewohner Makkas zusammen und gab ihnen den Rat, sich hoch in die Berge zurückzuziehen. Anschließend ging er mit seinen Familienangehörigen zur Kaaba und betete zu Allah, die Kaaba zu beschützen. Danach gingen sie ebenfalls in die Berge und schauten von oben herab zu, was sich im Tal ereignete. Als sich das Heer nun aufgestellt hatte, kam Abraha aus seinem Zelt heraus, um den großen Elefanten zu besteigen, und mit ihm zusammen das Heer anzuführen. Doch was passierte nun? Mit einem Male sank der Elefant auf seine Knie und rührte sich nicht mehr von der Stelle. Die Soldaten waren darüber höchst erstaunt. Nie zuvor haben sie einen Elefanten knien sehen. Sogleich versuchten sie, den Elefanten dazu zu bewegen, aufzustehen. Doch all ihre Bemühungen schlugen fehl. Als Abraha dies sah, überkam ihn ein ungutes Gefühl. Und er musste an die dunklen Andeutungen Abdul-Muttalibs denken. Doch anstatt von seinem Vorhaben abzulassen, befahl er den Männern, den Elefanten zu zwingen, sich in Bewegung zu setzen. Da begannen sie, den Elefanten zu schlagen, um mit Lanzen zu stechen, bis dieser vor Schmerzen schrie. Doch trotz aller Bemühungen blieb dieser auf seinem Platz sitzen. Plötzlich jedoch erhob sich der Elefant, drehte sich um in Richtung Jemen und lief einfach davon. Sogleich rannten die Männer hinter ihm her, bis sie ihn eingeholt hatten. Doch so sehr sie sich auch bemühten, sie schafften es nicht, ihn auch nur einen Schritt in Richtung Makka zu bewegen. Abraha dachte nach, wie er den Elefanten dazu bringen könnte, mit ihm nach Makka zu marschieren. Während er noch nachdachte, geschah plötzlich etwas Seltsames. Der Himmel schien sich zu verdunkeln, und es sah aus, als bewegte sich eine große dunkle Wolke auf sie zu. Als die Wolke näher kam, konnte man erkennen, dass es eben keine Wolke, sondern ein gewaltiger Schwarm Vögel war, die allesamt ganz dicht beieinander flogen. Die Vögel kreisten eine Weile über Abraha und seinen Männern, welche staunend die Köpfe in Richtung Himmel reckten. Mit einem Male fielen kleine Steine aus Ton auf die Männer herab, die sie mit ungeheurer Wucht trafen. Schon fielen die ersten von ihnen auf die Erde nieder und starben jämmerlich. Diejenigen aber, die noch nicht zu schwer getroffen waren, versuchten sogleich zu fliehen. Schwer verletzt und voller Angst machten sie ihren Weg zurück durch die Wüste in den Jemen. Viele von ihnen erlagen unterwegs ihren Verletzungen, so dass nur eine kleine Schar von Männern wieder im Jemen ankam, unter ihnen auch Abraha. Doch es dauerte nicht lange, bis auch dieser ein qualvoller Tod ereilte. Nur wenige Männer der ursprünglichen Armee überlebten die Katastrophe, so dass sie den Menschen später davon berichten konnten. Auch der wunderbare Elefant, der sich dem Schurken Abraha widersetzt hatte, blieb verschont. So waren sie in ihrer Feindseligkeit und ihrem Stolz gedemütigt und zurückgeschlagen worden. Allah, der Herrscher über Himmel und Erde, hatte sein Haus verteidigt, und er verfügt über die stärksten Armeen. Abraha war noch nicht einmal in die Nähe der Kaaba gekommen. Sein Plan war gescheitert, und er hatte seine Boshaftigkeit mit seinem Leben bezahlen müssen. Die Quraisch hatten das ganze Schauspiel von den Bergen aus beobachtet. Sie jubelten, als sie sahen, wie die Feinde in die Flucht geschlagen wurden. Erleichtert stiegen sie von den Bergen hinab und kehrten in die Stadt zurück. Sogleich machten sie sich daran, die Beute einzusammeln, welche das Heer Abrahas bei seiner Flucht hinter sich gelassen hatte. Alle waren guter Stimmung und überglücklich. Schnell verbreitete sich die Geschichte von Abraha und seinem Heer in ganz Arabien, was die besondere Stellung der Quraisch noch bekräftigte. So schnell würde sich wohl keiner mehr wagen, sie anzugreifen. Das Jahr 570 ging in die arabische Geschichte ein und wurde fortan nur noch das Jahr des Elefanten genannt. Doch im gleichen Jahr geschah noch etwas viel Bedeutsameres, was später noch die ganze Welt bewegen sollte. Nicht lange nach dem Ereignis mit dem Elefanten wurde in Makka ein kleiner Knabe geboren. Seine Mutter hieß Amina und sein Vater Abdullah. Und der Name des Kindes war Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Doch die Geschichte seiner Geburt wollen wir inshallah das nächste Mal erzählen. Also, meine lieben kleinen Geschwister, ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und ihr freut euch schon alle darauf zu erfahren, wie sie weitergeht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch bis dahin beschützen und behüten und uns allesamt in seine Barmherzigkeit einschließen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.